Reinhard und seine Frau waren über 20 Jahre Pastoren in der EGW, haben verschiedene Gemeinden aufgebaut, betreut. Gott hat sie dann herausgerufen, haben dann die Schule für Heilung gegründet, das an Volumen und Wachstum zugenommen hat, ein wunderbares Team. Wir haben sie gestern auf der Bühne gesehen. Wir haben eine lange Geschichte auch mit ihnen. Da gab es ja die frischen Wasserkonferenzen in Thun, wo ja schon die ersten Manifestationen von Gottes Herrlichkeit waren. Und wo Gott das Lobopfer seines Volkes wirklich angenommen hat. Und da war ja diese Halle, die erfüllt war von Lilienduft. Ich weiß nicht, ob einzelne von euch noch da waren an dieser, ja, man sieht noch Hände überall. Das waren diese berühmten Konferenzen. 1998 war das, da waren wir noch jung, beide wir. Genau. Aber wie schön, und wir möchten dich ehren, Walter, heute an diesem Morgen. Du wirst uns das Wort bringen, noch Aspekte vertiefen, erweitern. Und du bist für mich, bist du einer, der die Berge Gottes möchte und der zu Josua kommt und sagt, gib mir den Berg auch noch. Du hast gestern für mich gebetet. Ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte einen 20.000er Ölservice gehabt nach deinem Gebet. Ich habe mich eigentlich gesund gefühlt, aber nachdem Walter für mich gebetet hat, wusste ich die Leidenschaft in deinem Herzen und die Leidenschaft, dass Gott durchbricht und sich diesem Land noch einmal erbarmt. Und danke, dass du mit deinem Team immer wieder diese Zeichen gesetzt hast und vorausgegangen bist. Mit anderen zusammen, und wir danken dir, dass du diese Leidenschaft jetzt auch uns übermitteln darfst. Amen.
Danke, Andreas. Dazu kann ich nur einer meiner Lieblingsverse zitieren aus Matthäus 5,3. Selig sind, die wissen, dass sie Gott brauchen. Ihnen gehört das Himmelreich. Ich weiß sehr wohl, dass ich Gott brauche und mit immer wieder komplett leeren Händen dastehe. Und das ist Gnade und ein Geheimnis für uns alle. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du bist der Herr und König, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich bitte jetzt im Namen Jesu, dass du unseren Geist freisetzt. Dass wir das empfangen können, was von dir ist heute Morgen. Sortiere es aus für jedes Einzelne. Dass jedes Einzelne einfach von der Kraft der Liebe Gottes und der Kraft des Wortes Gottes erfüllt wird, getroffen wird und verändert wird im Namen Jesu Christi. Amen. Einige von euch sind sicher schon dem Heavenly Man begegnet, oder? Dem Himmelsbürger aus China. Kann ich mal Hände sehen? Wer hat ihn schon gehört oder sein Buch gelesen? Eine Reihe von Leuten, das ist einer der Helden aus China. Er war viele Jahre im Gefängnis und hat Ähnliches erlebt wie Petrus, wurde da befreit aus dem Gefängnis auf sehr übernatürliche Art und Weise. Und lebt jetzt, ich weiß nicht, in Europa oder Amerika. Auf jeden Fall, als ich vor Jahren sein Buch gelesen habe, hat mich das enorm inspiriert. Vor allem der Schluss, da hat er gesagt, wisst ihr was? Ich habe die Vision, dass demnächst 100.000 Chinesen von dieser Qualität, die nichts zu verlieren haben, die wirklich um jeden Preis apostelgeschichtemäßig aufstehen werden und durch diese drei Festungen, Islam, Buddhismus und Hinduismus, laufen werden Richtung Jerusalem. In der Kraft des Reiches Gottes. Das hat mich sehr inspiriert. Und ja, ich habe den Eindruck, Gott hat zu mir geredet. Und hat mir gesagt, weißt du was? Eigentlich, wenn die Chinesen da von China her nach Jerusalem kommen, könntet ihr eigentlich von euch her Richtung Jerusalem marschieren, oder? Und das wurde dann vor Jahren, Jahrzehnten, das ist meine Lebensvision. Das inspiriert mich immer wieder. Diese Vision, die für mich dann Ausdruck findet in der Vorstellung, dass jedes Stadion, Fußballstadion in Europa einmal zeitgleich, vielleicht nicht mal einmal, aber regelmäßig zeitgleich gefüllt sein wird mit lobpreisenden Menschen, die Gott anbeten. Diese Vorstellung, das ist so ein Ausdruck von dem, dass ich sage, Gott, komm nochmal über Europa. Komm nochmal über dieses Europa und erbarme dich. Das inspiriert mich immer wieder, motiviert mich, ob ich das erleben werde oder die nächste Generation oder die übernächste, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich halte daran fest und ich bete einfach dafür. Wie soll denn das geschehen? Es ist ja wichtig, dass wir nicht nur in Riesendimensionen hängen, aber es ist wichtig, dass wir Visionen haben, oder? Und wenn sie von Gott sind, dann motivieren sie uns. Es motiviert mich erstens von der Bibel her. Im Haggai 1 heißt es, dort wo der zweite Tempel gebaut werden sollte, heißt es, Gott erweckte den Geist des Zerubabel. Er erweckte den Geist aller im Volk, dass sie sich aufmachten und den Tempel bauten. Und 5 Jahre später wurde er tatsächlich eingeweiht in 515 vor Christus. Gott erweckte den Geist der Menschen dort und setzte sie frei, dass sie tun konnten, was Gott ihnen als Auftrag gegeben hat, als Vision. Diese Vision hatten sie schon 20 Jahre früher. Sie legten die Grundfesten für diesen neuen Tempel im 538 und dann blieb das Werk liegen, oder? Über 18 Jahre, bis dann Haggai und Zacharia kommen und ihnen einen Schutt in den Arsch gaben, durch die Kraft Gottes. Und dann erweckte Gott den Geist des Zerubabel und aller im Volk, oder? Dass das Werk Gottes weiterging. Das ist die biblische Grundlage. Und dann die Chinesen, die inspirieren mich enorm. 1970, als da die Kulturrevolution von Mao fertig war, hat Mao gedacht, jetzt ist das Christentum ausgelöscht, oder? Er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht, ohne den Heiligen Geist. Und Gott hat gesagt, jetzt erst recht. Gott hat seit 1970 in China eine Kirche erweckt. Er hat dort Millionen von Menschen auferweckt im Geist. Man rechnet so zwischen 100 und 150 Millionen lebendige Christen in China heute. Trotz Mao oder vielleicht wegen ihm. Gottes Hand hat sich bewegt von den Oststaaten, als die Mauer da fiel, schon vorher, über Indien. Im Moment ist wirklich Erntezeit und Bewegungszeit im Mittleren Osten und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gottes Hand sich bewegt über Europa jetzt. Es ist Zeit für Europa. Und es ist Zeit, dass wir beten, dass diese mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes wirklich stattfindet. Ich bete täglich dafür. Darum engagiere ich mich auch für nationale Gebetstage. Darum werden wir auch am 23. Juni unter anderem die Fahnenträger von Bern einladen, dass sie kommen. Wir werden sie segnen einmal mehr für ihren wichtigen Dienst im Rahmen dieses Erneuerungstages am 23. Juni in der Expo Thun. Darum engagieren wir uns für Gebet. Es ist wichtig, dass wir wirklich glauben, dass Gott flächendeckend auch Menschen erwecken kann. Er tut ja das im Mittleren Osten zum Beispiel. Er offenbart sich in Visionen, in Träumen. Tausende von Moslems kriegen da Träume und Visionen von Christus am Kreuz. Und wenn sie aufwachen, dann fragen sie, wo ist der Christus? Oder? Gott wirkt da souverän in dieser Endzeiternte. Und das motiviert mich enorm. Und ich lade euch ein, betet einfach für diese Ausgießung des Heiligen Geistes in diesen letzten Tagen. Und schaut nicht auf Fukushima oder all die Katastrophen, die auch noch als Begleiterscheinung dieser Endzeit kommen. Schaut auf das Positive, schaut auf diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist die eine Seite, aber wisst ihr, die andere Seite ist dich. Es geht darum, dass diese Braut, von der wir vorhin gehört haben, dass diese Braut, die Stiefel hat, dass diese Braut in die Kraft kommt, in die Herrlichkeit, dass der einzelne Mensch da innerlich aufsteht und in der Vollmacht des Heiligen Geistes leben darf. Darum geht es auch. Das um die sehr großen Visionen, wo wir erwarten, dass Gott flächendeckend wirkt und seinen Geist ausgießt. Und dann geht es um den Einzelnen, der aufsteht. Weil diese Tausende von Menschen, die einmal lobpreisen werden, die Richtung Jerusalem marschieren werden und dort den Bräutigam empfangen, die bestehen aus einzelnen Menschen, die Gott gerufen hat, die Gott wiederhergestellt hat, vielleicht über Jahre von Wiederherstellungswerk. Kann sein, es kann auch schneller gehen. Wir machen da keine Schemas. Aber geschehen soll es. In diesem Zusammenhang möchte ich einen Text lesen. Diese Braut mit Stiefeln, ihr von der Schleife redet da von Sturmtauglichkeit, oder? Wir in der Schule für Heilung reden von Fronttauglichkeit. Ich denke, es ist ähnlich. Es ist das Gleiche dahinter. Und es ist wichtig, dass wir diese Einzelnen im Blickfeld haben. Ich möchte einen Text lesen aus Matthäus 9, ab Vers 35. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen und sagte zu ihnen, geht, aber predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus, umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch weiter. Für mich ist es sehr interessant, dieser Zusammenhang. Kapitel 8, Kapitel 9, da heißt es, dass sehr viele Kranke geheilt wurden. Auch im Kapitel 9, Vers 36, er heilte alle Kranke, die irgendwo da waren, anwesend. Aber als er in die Menge sah, interessanterweise heißt es, es jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Trotz aller Heilung, die geschehen ist im körperlichen Bereich, heißt es, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Also, ich sehe da einen ganz interessanten Zusammenhang mit der Heilungsbewegung in der Schweiz und weltweit. Es ist mir ein Riesenanliegen, dass wir nicht zu kurz greifen. Wenn körperliche Heilungen geschehen und vielleicht auch innere Heilungen, wie gestern Abend zum Beispiel und noch viel mehr, wenn da Medaille aufgelöst werden, da freue ich mich riesig. Aber das ist erst der Anfang, meine Lieben. Die Fortsetzung wäre dann, dass Menschen in die Ernte gesendet werden. Das nicht immer wieder die gleichen Christen zum gleichen Heilungsgottesdienst kommen und immer wieder die gleichen Krankheiten geheilt werden, oder? Da leide ich ein wenig, ich muss ehrlich sagen. Und wir reden von Ganzheitlichkeit und ich ringe darum, dass diese Heilungsbewegung auch in der Schweiz, dass die eine Ganzheitlichkeit bekommt, die zur Sendung der Menschen in die Ernte, führt. Das ist ein Riesenanliegen, das ist auch im Zusammenhang mit diesem Text ganz wichtig. Weil wenn wir nicht trotz aller Heilung die Menschen sehen, die verschmachtet sind und ohne Hirten sind, dann greifen wir zu kurz. Dann werden sie auch nie beständig in die Ernte gehen. Dann legen sie vielleicht irgendeinen Sprint hin, aber ich sag's euch, wenn wir wirklich fronttauglich, sturmtauglich sein wollen in diesen Tagen, die noch etwas stürmischer kommen werden, dann braucht es Menschen, die bereit sind, einen Marathon hinzulegen. dann braucht es Menschen, die innerlich gesund sind, die innerlich aufgestanden sind, die wissen, wer sie sind in Christus. Das verschmachtete Volk braucht Heimat beim Vater. Das verschmachtete Volk braucht Heimat beim Vater im Himmel. Das ist mir in den letzten Jahren einfach enorm wichtig geworden. Das Vaterherz Gottes entdecken. All diese Bücher, die wir jetzt da kurz aufblenden werden in den nächsten Momenten, die könnt ihr in unserem Stand heute für -10% erhalten, solange es hat. Es ist ein interessantes Buch, Matthias Hoffmann, auch ein Pastor, der vor Jahren das Vaterherz Gottes neu entdeckt hat, tiefer entdeckt hat. Mir ging es auch so. Da seid ihr mitschuldig von der Schleife. Ihr habt mich da auf dem Sternenberg, habt ihr mich da zum Marschhalt gezwungen. Vor etwa 20 Jahren. Ich war in Lilos Gruppe. Das ist ja nicht so wichtig, wie und wann. Aber Gott hat mich da zu einem Marschhalt gebracht und hat mich Schritt für Schritt diesem Herzen Gottes näher gebracht. Ich lernte diesen Vater besser kennen. Dieses tiefe Ruhen in Gottes Vaterliebe. Dieses Entdecken der vierdimensionalen Liebe Gottes, wie es heißt im Epheser 3. Das ist mir zentralst wichtig geworden für mein Leben und für meinen Dienst. Und ich habe auch entdeckt unterwegs, dass das zentralst wichtig ist, dass sich Menschen nicht mehr so verloren fühlen, oder? Es ist einfach die Grundlage, diese Liebe Gottes. Wenn dieser Liebesboden einmal eingezogen ist bei uns, wenn wir einmal heimgekommen sind zu diesem Vater, dann sind wir wie andere Menschen, dann bekommen wir ein Rückgrat. Dann hört diese Einsamkeit auf, dieses Verlorensein in dieser Welt, dann haben nicht mehr die Ängste in uns die Oberhand, sondern dann kommt diese Zuversicht, dann ist nicht mehr diese Hoffnungslosigkeit und dieses nur noch auf die Berge der Sorgen sehen im Vordergrund, sondern dann hebt uns Gott wie in diese Höhen. Und mit Christus werden wir da gesetzt. Und wir sehen die Welt gewissermaßen von der Vogelperspektive, von Gottes Perspektive aus. Mir hat das enorm das Leben verändert. Ich war enorm getrieben von Leistungsmuster. Ich habe schon früher alles gegeben und bin nicht sonderlich stolz, was da rausgekommen ist, ob schon Gott das auch gesegnet hat. Aber nachdem ich diesen Vater gefunden habe, durfte ich wie 3 Schritte zurück und anfangen, in den vorbereiteten Werken Gottes zu laufen. Ich sag's euch, das ist sehr entspannend. Auch wenn mehr um die Ohren hast als vorher. Weil du einfach weißt, es kommt gut. Gott macht's einfach gut, der Papa wird's richten. Der Papa wird's richten und es ist sein Problem. Es kommt einfach gut, wenn er's anpackt. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und das ist für mich nicht nur mehr Theorie, sondern es ist mir ein tiefes Anliegen, den Menschen den Weg zu ebnen, dass sie in diese Ruhe Gottes hineinfinden. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass das zusammenhängt damit, dass wir diesen Vater finden, dass wir heimkommen zum Vater. Und ich wünsche dir von Herzen, dass er dich herausholt aus. Ganz viele Menschen sind in innerer Isolation, in inneren Ängsten, in Tälern der Hoffnungslosigkeit, auch stecken geblieben in den Enttäuschungen von nicht erfüllten Visionen und so weiter. Ich wünsche dir zutiefst, dass dich Gott dort abholt, wo du jetzt bist, dort, wo du stecken geblieben bist, in irgendeinem Morast von Enttäuschung. Vielleicht hat dich irgendein Leiter enttäuscht, vielleicht haben dich die Umstände so gebeutelt, dass du nicht mehr magst. Aber ich lade dich heute ein, zu sagen, ich gebe diesem Gott noch einmal eine Chance. Ich laufe diesem Vater, diesem Gott in die Arme. Und ich gebe ihm die Chance, dass er mich vom Innersten meines Seins erneuert, dass er durch die Liebe diese Ängste rausschwemmt, dass er diese Unsicherheit einfach verwandelt in eine große Zuversicht. Ich lade dich von Herzen ein, dass du heute nicht diese Halle verlässt, ohne dass du entschieden sagst, Vater, hier bin ich. Ich laufe zu dir. Es gibt ein Lied von unserer Band gesungen. Ich laufe zu dir in deine weit offenen Arme. Aber Vater, mit Zufluchtsort. Das ist es. Das ist es. In diese Vaterarme laufen. Dort ist Heimat. Dort ist Sicherheit. Dort ist dieses Verankertsein. Das brauchen wir in diesen Zukunftstagen des Sturms. Da braucht es fronttaugliche Menschen. Nach meiner tiefen Überzeugung ist es zweitens sehr entschieden wichtig, dass wir uns immer wieder sehr ehrlich unserem inneren Zustand stellen und das Licht des Heiligen Geistes auch in die Kellerräume unseres Seins leuchten lassen. Einer unter vielen, der das in den vergangenen Jahren sehr entschieden geschehen ließ, ist Pastor Peter Scazzero aus der USA. Wir sehen jetzt drei Folien da. Jedes Jahr, wenn Sie eine neue Auflage gemacht haben, haben Sie eine neue Cover gemacht. Das ist immer dasselbe Buch, nur dass Sie es hier erkennt. Glaubensriese, Seelenzwerge. Er hat dieses Buch geschrieben. Dieser Freund und Pastor aus den USA. Ich sehe mich in seiner Biografie sehr wohl. Er hat über 19 Jahre hinweg alles gegeben, was er hatte. Er hat sogar zwei Gemeinden geleitet und gegründet. Ein Gottesdienst am Nachmittag, eine spanisch sprechende Gemeinde am Morgen, eine englisch sprechende, eine spanisch sprechende am Nachmittag. Und hat wirklich alles gegeben, all die Gemeindeaufbauprogramme da durchgerattert. Und bis zum geht nicht mehr hat er da seine Leute trainiert. Und er kam nach 19 Jahren rotieren, kennt das sehr gut von meinem Leben, kam er irgendwo zum Punkt, dass er sagte, was hat denn da rausgeschaut? Meine Frau will nicht mehr. Die hat ihm gesagt, wenn es so weitergeht, dann kannst du mal. Ein Co-Pastor ist mit 300 Leuten rausmarschiert und hat sein eigenes Ding angefangen und so weiter. Alles zerbrach. Alles zerbrach in seinen Händen. Und er kam wirklich zu einem Scherbenhaufen. Und diese Scherbenhaufen, ich sag's euch ganz ehrlich, wenn jemand kommt, der so Scherbenhaufen mitbringt, dann sage ich, weißt du was, je nachdem, wie du jetzt reagierst, wird eine Riesenchance draus. Und unser Freund Peter Scazzero hat eine Riesenchance draus gemacht. Er hat dann ein Buch geschrieben und das alles aufgeschrieben und diese 6 Stufen des Glaubens hat er da etwas aufgelistet. Können die vielleicht mal aufblenden? Die ersten 3 Stufen, die kennen wir. Da rufen wir Menschen zum Leben. Wir rufen sie hinein in die Gemeinschaft. Sie engagieren sich und so weiter und so fort. Das hat er alles gemacht. Und dass er Nüchterne dabei war, er hat gesagt, trotz all diesen Programmen ist bei mir und bei meinen Gemeindegliedern viel zu wenig zu sehen vom Reich Gottes, von diesen Prinzipien des Reiches Gottes. Die Menschen sind viel mehr geprägt von ihrer Herkunftsfamilie, von ihren Lebensmustern, als von den Grundsätzen des Reiches Gottes. Und ich sag's euch, das spricht mir aus dem Herzen. Das spricht mir aus dem Herzen. Das fordert mich heraus. Und auch der Spruch von Nietzsche fordert mich schon Jahre, Jahrzehnte heraus, als er sagte, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Dieser Spruch, das fordert mich heraus. Da werde ich richtig kribbelig. Und Peter Scazzero wurde auch herausgefordert. bei der ernüchternden Bilanz, dass bei all seinem Einsatz vielleicht nur so viel verändert wurde im Leben eines Menschen, wie der Eisberg aus dem Wasser ragt. Das sind etwa 15%, wenn es hochkommt. Und dann hat er sich gestellt, er kam an diese Mauer. Als alles zusammenbrach vor seinen Augen, in seinen Händen, er kam an diese Mauer des Zerbruchs. Übrigens Jakob auch. Traue keinem, der nicht hinkt, ich sag's euch. Peter Scazzero kam an diese Mauer und hat sich dann entschieden, die Reise nach innen anzutreten und Gott die Gelegenheit zu geben, einfach mit ihm einen Stock tiefer zu gehen, dort zu graben und dort Gott die Gelegenheit zu geben, aufzuräumen, neu zu machen, sein emotionales Leben und seinen wackeligen Lebensgrundlage da in Ordnung zu bringen, dort, wo Ängste waren, Liebe reinzubringen und so weiter, neue Böden einzuziehen. Die Reise nach innen antreten. Und dann aus diesem Gegründetsein in der Liebe Gottes es fließen lassen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Echter Dienst. Kraftvoller Dienst kommt aus diesem Gegründetsein in Gott, aus diesem Aufgeräumtsein im Innersten unseres Herzens. Da bin ich mittlerweile zutiefst davon überzeugt. Können wir die nächste Folie haben? Die nächste Folie. Komponenten der menschlichen Persönlichkeit. Das ist auch aus seinem Buch. Das hat mich auch sehr intensiv beschäftigt in den letzten Jahren. Ich bin zur Überzeugung gekommen, aber ich bin längst nicht der Erste, das wissen wir schon lange, dass es nicht nur ein intellektuelles Gedächtnis gibt, sondern auch ein emotionales Gedächtnis. Ein emotionales Gedächtnis, wo all die Erfahrungen aufgezeichnet wurden, die wir seit der Zeugung erlebt haben, emotional. Wenn wir davon Emotionalität sehen, ein Teil des Menschen, da geht es nicht um gefühlsbetonte Charismatiker, die etwas geräuschvoller sind als die normalen Christen. Versteht ihr da? Ich bezeichne mich nicht oder ich will nicht in die Ecke von charismatischen Christen gesetzt werden. Das ist viel zu kurz gegriffen. Ich zähle mich zu den biblischen Christen. Versteht ihr? Ganzheitlich, Christ sein. Ich komme aus zutiefst evangelikalem Hintergrund und Gott hat mich einfach Schritt für Schritt gelehrt. Oder? Es geht nicht um Emotionen, es geht um die emotionale Gesundheit. Können wir die nächste Folie haben? Oder ist sie schon da? Das ist ja gleich, mit oder ohne Folien. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass Gott da dieses emotionale Gedächtnis öffnen darf. Das machen wir in der Schule für Heilung ziemlich intensiv, respektive der Heilige Geist macht es. Kann ich es öffnen oder nicht? Vielleicht schon. Es geht. Bei vielen unsere Erlebnisse, vor allem in der, ja, das ist eh nicht zu viel, eh nicht zurück, wie es geht. Bei vielen unserer Erlebnisse, vor allem die schwerwiegenden Erlebnisse, da ist alles fein zugedeckt. Wir haben ja die Gnade, dass ganz schmerzhafte Erlebnisse in der Kindheit verdrängt werden dürfen. Dass wir überhaupt überleben. Missbraucherlebnisse. Anderes, was uns zutiefst ängstigt, wenn jemand vielleicht wochenlang in der Isolette ist, Anfang des Lebens, oder sonst alleingelassen, dann nisten sich tief unten in unserem Sein Ängste ein. Vielleicht auch tief liegende Ablehnungswunden und so weiter und so fort. Ich will da nicht länger werden, aber es ist meine Überzeugung, dass es wichtig ist, dass wir da dem Heiligen Geist Gelegenheit geben, dass er abdeckt und da Ordnung schafft, weil er möchte unser ganzes Leben ausfüllen. Und zwar nicht mit Ängsten, nicht mit Angst und Panik und Todesschwüren und allem Möglichen, was da manchmal auch noch drin ist. Und so beten wir jeweils, dass der Heilige Geist einfach kommt und sogenannte Zeitfenster öffnet. Zurückgeht mit uns in diese Erlebnisse im Mutterleib, in diese Erlebnisse im Anfang unseres Lebens. Und wisst ihr was? Die ersten 6 Jahre kann man ja therapeutisch grundsätzlich menschlich gesehen nicht verändern. Das ist zementiert. Aber der Heilige Geist, der kann es. Dieser zeitlose Gott kann da reinkommen. Und er kann da Zeitfenster öffnen. Dieser zeitlose Gott kann kommen und allen Mangel stillen da drin. Das ist das Wunder. Dass Menschen da erleben, wie Gott kommt und die Liebe, die da Mangelware war in der Kindheit, da wieder reinfüllt, oder? Mutter Teresa hat den Satz geprägt, nicht geliebt werden ist die schlimmste Krankheit auf Erden. Und das gibt viel Zerbruch, viel Herzenszerbruch. Das gibt viele Ängste und viele Überlebensmuster, die dann aus diesem Mangel heraus entwickelt werden. Und es ist wichtig, dass wir Christen beten lernen und uns öffnen, dass Gott da kommen kann und das auswechselt. Da im Nachhinein den Mangel stillt und durch diese Liebe ein neues Fundament in unserem Leben legt. Ja, unser Herz ist farbiger, als wir denken. Unser Herz ist farbiger, als wir denken. Auch wenn wir uns längst entschieden haben, mit Christus unterwegs zu sein, da hat es zum Teil noch dunklere Stellen. Vielleicht eben Belastungen von der Vorfahrenschaft, vielleicht auch tiefste Enttäuschungen. Und auf unseren Lebenswunden kann da der Feind seine Festungen bauen und kann uns im dümmsten Moment dann wirklich auch das Bein stellen. Wir nennen das so Zeitfenster, wenn wir so unvernünftig, kindisch, wie das kleine Kind, das panische Angst hat, allein im Bett und keiner kommt und tröstet es, wenn wir plötzlich so reagieren oder wenn wir irgendwo mit einem Partner zusammen sind und einfach all das, was wir mit dem Vater oder mit der Mutter erlebt haben, da auf ihn projizieren. Da ist die Hölle los, verstehst du? Diese kindischen Spiele, wenn wir die nicht durchschauen, dann machen sie unsere Ehen kaputt. Und es ist enorm wichtig, dass wir das durchschauen, dass wir das durchbrechen mit der Kraft Gottes und dass wir innerlich zu neuen Menschen werden. Dass wir dieses Kindische in uns verändern lassen und dass Gott da mit seiner Liebe reinkommen kann. Katrin, Kaltenrieder, sag uns mal, was da passiert, wenn Gott plötzlich so unvermittelt ein Fenster öffnet und dann heilt.
Dieses Fenster habe ich zum guten Glück nicht am Anfang erwischt. Gott ist auch da gnädig. Aber ich saß beim Arzt, weil ich eine Zyste punktieren lassen musste. Ich saß im Wartezimmer. Und eigentlich ist das für mich kein Problem. Ich habe als Kleinkind so viele Spritzen gekriegt, das ist einfach so. Später habe ich dann an mir selber noch geübt und andere gespritzt. Ich hatte da kein Problem. Ich wusste auch, was geschieht. Ich sitze in diesem Wartezimmer und plötzlich sehe ich ein kleines Kind, mich. Ich habe einmal eine Knochenmarkspunktion über mich ergehen lassen müssen. Und ich sehe mich. Erwachsene Menschen, die mich festhalten, ich sehe diese schreiende Kleine in Panik, in Todesangst, mit einer riesen Nadel, die auf mich zukommt. Und der einzige Reflex in mir war, renn davon. Die Türe stand offen vom Wartezimmer. Renn davon. Ich war zum Glück schon lange genug unterwegs, Ich habe gewusst, was passiert. Und ich habe schnell genug den Reflex gehabt, zu sagen, Jesus, ich übergebe dir jetzt die Kontrolle. Weil ich mir nicht mehr sicher war, ob die Kleine, die da schreiend ist, jetzt die Kontrolle übernimmt. Und dann hätte sich die Arztgehilfin vermutlich gewundert, dass ich da relativ fliegend an ihr vorbeigerannt wäre, weil ich war ja erwachsen, jetzt konnte ich schneller rennen wie die. Ich habe Jesus gesagt, übernimm die Kontrolle. Und ich habe mich irgendwann in diesem Prozess habe ich mich entschieden, echt zu sein. Dann kam der Arzt und hat mich reingebeten. Und ich habe gesagt, hören Sie mal, Sie werden jetzt ein Problem haben. Wahrscheinlich haben Sie vor sich jetzt eine Dreijährige, die Panik hat. Weil ich habe ein Zeitfenster erwischt und habe ihm das erklärt. Und habe gesagt, was immer jetzt geschieht, Sie sind nicht verantwortlich dafür. Und was immer ich Ihnen an den Kopf werfe, es hat mit Ihnen nichts zu tun. Der hat es dann sehr gut gemacht. Es ist nie außer Kontrolle geraten. Jesus hat das unter Kontrolle gehabt. Aber er hat mich in diesem Prozess geheilt. Er hat diese Zyste zugelassen, damit das nochmal hochkam.
Können wir bitte die Einspielung haben, wie das etwa aussehen kann, wenn Senf rauskommt aus unserem Leben? In diesen Vorbereitungszeiten für die Erweckung, für die Endzeiternte, da kann es sehr wohl sein, dass da Senf rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass bei Josef von Ägypten in diesen etwa 15 Jahren, als er da in der Vorbereitungszeit war, der zweite Mann zu werden in Ägypten, auch viel Senf rauskam. Aber er hatte die Gnade da, mit Gott darum zu ringen. Er hat nicht 15 Jahre seine Brüder verantwortlich gemacht für all den Senf, der da rauskam. Er hat mit Gott gerungen, dass er sein Leben erneuert. Ich denke, David desgleichen. Als Saul hinter ihm her war. Diese Zeiten sind Zeiten der Erneuerung, Zeiten des Übergangs, Zeiten der Vorbereitung. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ganz viele von uns in diesen Zeiten der Vorbereitung für die Endzeitende stecken. Und da kommt Senf heraus. Und solange du den verantwortlich machst, der auf diese Tube drückt, solange wirst du stecken bleiben und deine Runden drehen. Es ist viel vernünftiger, dass du überlegst, wo kommt denn dieser Senf her? Was ist denn da im Untergrund noch vorhanden, dass ich so reagiere, so kindisch? Das war nur ein kleines Beispiel, was jetzt Katrin erzählt hat. Dass du so kindisch reagierst deinem Partner gegenüber auf ein Stichwort oder irgendeinem Mann gegenüber, der vielleicht ein ähnlicher Mundgeruch hat wie derjenige, der dich vor 20 Jahren vergewaltigt hat oder was immer, oder? Das sind die Auslöser. Und es ist wichtig, dass wir diesen Impulsen nachgehen und sagen, Gott, was hat das mit mir zu tun? Wo ist diese Wurzel? Heile mich, befreie mich. Gott will unseren ganzen Tempel mit seinem Geist ausfüllen. Er ist eifersüchtig darauf, dass da nicht eben Senf und all diese alten Geschichten wie Bitterkeit, Unversöhnlichkeit drin ist. Und dort, wo du in dieser Vorbereitungszeit steckst, kann es sehr wohl sein, dass Menschen gegen dich sind, dass Menschen dir Unrecht tun. Und jetzt noch zum Schluss. Mir ist unglaublich wichtig geworden, was Derek Prinz da in seinem letzten Buch, denke ich, was er geschrieben hat, was er da lehrt. Sühne, das ist nebst der Bibel mein Lieblingsbuch. Das ist so ein Konzentrat des Evangeliums, wie ich es vorher noch nicht erlebt habe. Es ist mir ein Anliegen geworden, in diesen letzten Jahren, Jahrzehnten, einfach mehr und mehr zu entdecken, dass die Kraft des Evangeliums in jede Tiefe unseres Seins hineingreift und dass diese Kraft größer ist als all das, was an Zerbruch, an Hoffnungslosigkeit, an weiß ich was in unserem Leben zerbrochen ist und vorhanden ist. Ich habe 1976 angefangen mit Predigen und da war ich schon auf der Grundlage dieser evangelikalen Theologie. Ich habe geglaubt, dass wenn man Christus als Retter annimmt, dass man gerettet wird aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt wird in sein Reich. Wunderbar. Das ist ein Aspekt des Evangeliums, ein grundlegender. Und fast in jedem Gottesdienst, den wir haben, betone ich das. Das ist die grundlegende Heilung, dieses Versetztwerden in das Reich von Gottes Liebe. Aber ich habe gemerkt, Derek Prinz predigt ein ganzheitliches Evangelium, das in alle Bereiche hineinwirkt. Ich habe verstanden, dass Christus unsere Krankheiten getragen hat, alle, so wie er unsere Sünden alle getragen hat, dass er für unsere Ablehnungswunden da am Kreuz hing und dass er für unsere Scham dort am Kreuz hing, dass er auch unsere Armut trug. Er wurde arm um unseretwillen, damit er uns reich machen kann und so weiter. Er schenkt Überfluss statt Mangel und so weiter. Und ich habe gelernt, dass wir tauschen dürfen bei diesem Kreuz. Nicht nur ablegen und dann die Sünden und alles wieder halbwegs mitnehmen, sondern durch dieses Kreuz hindurch erwarten, dass die Kraft des Evangeliums zur Anwendung kommt in der Tiefe unseres Seins, in die Ablehnungswunden hinein. Und all das, was sonst noch an Wiederherstellung nötig ist. Dadurch habe ich auch gelernt, dass eben Heilung, wie es Bill gestern Abend erzählt hat, in vielen Fällen auch ein Weg ist. Schrittweise, dass wir daran festhalten, dass Gott etwas Neues begonnen hat. Derek Prinz hat es selber erlebt. Er schreibt in diesem Buch, dass er ja in einem Militärspital da in Ägypten war, während dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben intensivst für ihn gebetet, diese Heilsarmee-Generalin und noch jemand. Das hat diesen faulen Käfer geschüttelt dort in der Wüste hin und her, wie wenn sie über die Wüste oder über einen holprigen Weg fahren würden. Sie haben gebetet und gebetet. Er stieg aus und hatte die Krankheit immer noch. Dann hat er das Wort Gottes als Medizin angewandt. Er hat verstanden, dass Heilung geschehen ist. Und er schreibt in diesem Buch, es ist nicht eine Frage, ob Gott dich heilen will oder nicht. Die richtige Frage ist, wie kommt die Heilung, die Christus für dich freigesetzt hat durch sein Sterben und Auferstehen, wie kommt die in dein Leben? Das ist die wichtige Frage. Derek Prinz hat das dann angewendet in seinem Leben und hat schrittweise diesem Gott vertraut, dieses Wort Gottes wirken lassen und wurde dann nach einem Jahr als geheilt entlassen, nicht wegen den Ärzten, sondern weil Gott ein Wunder tat. Der Astrid Johnson ging es ebenso, geheilt von AIDS, ein sehr eindrückliches Buch. Sie lebte ohne ihr Verschulden mit AIDS. Ihr Mann hat das vom früheren Leben irgendwo aufgelesen. Plötzlich entdeckte sie es, als der Mann am Sterben war. 10 Jahre lebte sie mit dieser Diagnose AIDS und dann brach es aus am Schluss. Und Gott hat dann ein wunderbares Wiederherstellungswerk getan, quasi im letzten Moment. Aber sie hat sich 10 Jahre mit diesem Heilungsgrundsatz beschäftigt, mit dieser biblischen Grundlage. Und ich sag's euch, beschäftigt euch theologisch auch mit dieser Grundlage der Heilung und betet für Heilung, nicht erst, wenn ihr krank seid. Ich bete jeden Tag für Heilung. Ich darf sagen, zur Ehre Gottes, ich bin gesund. Ich bin gesund. Aber ich bete dafür, dass die Kraft Gottes jede meiner Zellen durchdringt mit der Lebenskraft jeden Morgen. Ich brauche diese Heilungskraft, diese Lebenskraft, die uns erneuert von Tag zu Tag. Und noch zum Schluss diese Folie, bevor ich bete. Jemand, der bei uns auch ein- und ausgeht, einige kennen sie, vielleicht ist sie sogar da, die Doris Brönnimann, hat vor Jahren ihren Onkologen genagelt. Sie war wirklich todkrank. Im Bereich der Blase und Unterleib war da wirklich Krebs und alles Mögliche. Sie haben nur noch palliativ ihr helfen können. Da hat sie gesagt, Herr Doktor, ist es wirklich so, dass sie mir nicht mehr helfen können? Hat er gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, also, dann brauche ich ein Wunder. Hat er gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, also bitte, könnten Sie mir bitte ein Rezept ausstellen, ein Wunder, und das unterschreiben? Und das hat er gemacht, mit dem Stempel und alles. Dann hat er gesagt, wie viele brauchen Sie? Er hat gesagt, eines reicht. Und dann hat er gesagt, wo lösen Sie jetzt dieses Rezept ein? Ja, beim Chefarzt. Und es war dann so, die Doris ist dann nicht einfach geheilt rausmarschiert. Sie hatte immer noch diesen todbringenden Krebs in sich, dem die Ärzte hilflos ausgeliefert waren. Es ging ein halbes Jahr. Es veränderte sich sukzessiv. Sie hat an diesem Vers festhalten dürfen, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Gott hat ihr dieses Wort gegeben, als Rema-Wort. Sie hat an dem festgehalten und dann, nach einem halben Jahr, haben die Ärzte mit Erstaunen festgestellt, dass sich etwas verändert hat. Dann ging sie durch diese Maschinerie des Operierens und der Chemo und alles, oder? Mit Gottes Hilfe zusammen. Und heute ist sie, ich weiß nicht, ob unter uns oder wo, geheilt. Sie muss nur noch alle Jahre einmal so zeigen, was da ist, und ist geheilt. Mit dem Beispiel will ich Folgendes sagen. Es ist enorm wichtig, dass wir das checken, was Bill uns gestern Abend erklärt hat. Ganz in vielen Fällen ist Heilung einfach ein Turning Point. Wir merken vielleicht in dem Moment noch nichts. Wir gehen diesen Weg im Vertrauen auf dieses kräftige Evangelium, auf der Grundlage dieses Es ist vollbracht, oder? Laufen wir, laufen wir, laufen wir. Auch mit der Haltung von Daniel und seinen Freunden, dass wir sagen, unser Gott kann. Sollte er es nicht tun, so sollst du dennoch wissen, Feind, dass ich jetzt nicht resigniere. Gott ist immer noch souverän, auch wenn wir alles richtig machen, versteht ihr? Gott ist immer noch souverän. Und dir sind vielleicht auch viele Freunde vor den Augen weggestorben. Aus diesem und anderen Gründen. Gott ist immer noch souverän. Sollte er es nicht tun, wir halten immer noch fest, Gott ist Gott. Und was immer du tust oder nicht tust, ich vertraue dir. Das ist die richtige Haltung, versteht ihr? Aber wir fragen nicht mehr, ist es Gottes Wille, dass wir geheilt werden? Ganz grundsätzlich ja. Ja, dieser gute Gott, der will, dass Heilung geschieht. Bei den Menschen, die zu seinem Reich gehören und auch bei den Menschen, die noch nicht zu seinem Reich gehören. Er will, dass Heilung geschieht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie kommt diese Heilung, die schon vollbracht ist, vor 2000 Jahren durch das Sterben und Auferstehen von Jesus, wie kommt diese Heilung zu uns? Und jetzt wollen wir beten. Mögt ihr dazu aufstehen? Ich bitte dich, Jesus, dass du dich unser erbarmst, hier deinem versammelten Volk, gerade diejenigen, die noch verschmachtet sind und innerlich sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich bitte dich, Herr, dass du einfach ihnen ganz offensichtlich machst, dass du mit offenen Armen jetzt vor ihnen stehst als dieser gute Vater. Und dass sie dich nicht mehr länger mit dem verwechseln, was sie mit deinem eigenen Vater erlebt haben, sondern dass sie verstehen, dass du ein anderer Gott bist. Daddy, im Himmel offenbare dich hier deinen Kindern im Namen Jesu. Weil keiner kann wirklich diesen Daddy kennen, es sei denn, der Heilige Geist offenbart es ihm im Namen Jesu. Und es möge jetzt geschehen. Die Liebe Gottes möge jetzt in dein Herz fließen im Namen Jesu Christi. Und es möge geschehen, dass du wirklich erleben darfst, dass du daheim bist bei diesem Vater, dass er dich heimruft, dass er dir deine inneren Augen öffnet und diesen ausgestreckten Arm siehst.
dass du die Liebe Gottes erlebst und dass diese heilende Liebe in dein Leben kommt im Namen Jesu. Ich bitte aber auch, dass wir uns entscheiden, dass wir, wenn wir in dieser Mauer stecken, wo alles zusammenbricht, dass wir uns entscheiden und sagen, Gott, das ist deine Chance und ich bin bereit, wirklich dich wirken zu lassen im Innersten, diesen innersten Teil deines Tempels zu reinigen, von aller Bitterkeit, zu verändern, dass diese destruktiven Lebensmuster, dass die verändert werden im Namen Jesu. Hilf uns, dass wir bereit sind, diese Reise nach innen anzutreten, moderiert vom Heiligen Geist, dass er uns auf dieser Reise begleitet wie ein guter Hirte im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir dieses kräftige Evangelium, dieses altraue Kreuz, das was Symbol ist für dieses Evangelium, dass wir das wirklich neu entdecken. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine gewaltige Gotteskraft, die rettet, heilt und befreit jeden, der daran glaubt. Im Namen Jesu, gib uns neu diese Zuversicht, dass dieses Evangelium größer ist als unsere Hoffnungslosigkeit, größer als unsere Enttäuschung. Ich sage im Namen Jesu, jeder, der irgendwo in einer Enttäuschung stecken geblieben ist und seine Vision verloren hat, Herr, im Namen Jesu erneuere du diese Visionen. Erinnere dein Volk, jedes Einzelne daran, was du ihm je versprochen hast, was du mit seinem Leben im Sinn hast. Begleite uns in diese Lebensaufgaben hinein. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du das tust durch den Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass diese Lebenskraft kommt und alles Tödliche in unserem Leben überwindet, dass diese Osterkraft kommt und diese Grabsteine in uns wegwälzt im Namen Jesu Christi. Diese Todesschwüre lösen wir im Namen Jesu und diese Todesgeister, die sich eingenistet haben durch unsere Festlegungen im Namen Jesu, weicht. Im Namen Jesu. Und alles, was sich sonst eingenistet hat da, wo der Teufel seine Festungen gebaut hat auf unseren Lebenswunder. Ich sage, was nicht von Gott ist in unserem Leben, muss jetzt das Feld räumen. Gott ist eifersüchtig darauf, dass er dich, seinen Tempel ganz bewohnen darf. Und er will keine Kohabitation mit dem Teufel. Er will nicht, dass da illegale Untermieter bleiben in deinem Leben. Im Namen Jesu proklamiere ich den Sieg und die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, befreie uns. Auch diese Wächter, die vor den Lebenswunden wachstehen, sie müssen jetzt weichen im Namen Jesu. Diese Wächter der Angst, diese Wächter der Kontrolle weicht im Namen Jesu. Und ich sage im Namen Jesu, dieses kräftige Evangelium möge jetzt wirken in alle Ablehnungswunden hinein, in alle Resignation und Hoffnungslosigkeit hinein. Es möge dieses Herz erneuern und es möge die Liebe Gottes ausgegossen sein, dass da ein neuer Boden entsteht in unserem Leben. Ein solider Boden, dass wir in diese Gottesruhe hineinkommen. Im Namen Jesu. Wir preisen und loben dich, Herr. Amen.
Danke, Jesus.